Warte mal, jetzt. Gut. Meine Frau und ich, wir haben noch relativ kleine Kinder. Und ich habe heute Morgen den Samuel gefragt, unseren Ältesten, der ist 11. Ich sollte ihn an Witze zum Einsteigen, der irgendwie so passt zu der Stiftshütte oder so. Und hat mir ein paar erzählt. Und den habe ich gefunden, passt noch. Eine Schulklasse hat mir einen Aufsatz geschrieben, der Besuch bei meinem Onkel. Und dann hat der Fritz hat irgendwie ein bisschen geschrieben und nach 2 Minuten ist er vorgegangen und hat das Blatt abgegeben, der Lehrerin, gesagt, er sei fertig. Und auf dem Blatt ist gestanden, mein Onkel war nicht zu Hause. Und dann habe ich gefunden, genau, wenn man über die Stiftshütte redet, da ist immer jemand daheim. Da wohnt Gott und wir können immer zu ihm kommen und er ist da. Und Jesus, wir danken dir jetzt auch, dass wir heute Morgen zusammen darüber nachdenken, über das Geheimnis von der Stiftshütte, das du an Mose gezeigt hast. Nach dem Plan im Himmel. Und ich bitte ja, dass du uns reinnimmst in deine himmlischen Pläne heute Morgen, auch für unsere Leben. Ja, dass du uns zeigst, wie wir immer wieder reinkommen können in deine Gegenwart, ins Allerheiligtum, in deine Ruhe, in deine Sabbatruhe bei dir. Und so laden wir dich wirklich ein, Jesus, dass du heute Morgen uns mitnimmst auf die Reise und uns inspirierst. Wir sind auch angewiesen auf dich, Heiliger Geist, dass du uns das Wort lebendig machst. Amen. Also ich finde es super, dass ihr gekommen seid, extra so früh aufgestanden sind, an eurem freien Samstag, dass wir zusammen können mal eintauchen können. Wo der Andi mir gefragt hat, ich habe schon mal kommen, am Anfang von eurer Predigtserie, das Neue steckt im Alten, gell, heisst die ganze Serie, und dann hat er gesagt, ja, komm nochmal jetzt heute Morgen. Dann hat er gesagt, es sind solche Themen, die man auch in der Bibelwerkstatt behandelt. Dann hat er gedacht, ja. Und dann, als ich letzte Woche gehört habe, es ist nur Stiftshütte, habe ich einen Lärm schlucken. Was machen wir 3 Stunden zu den Stiftshütten? Aber wir tauchen einmal miteinander jetzt ein. Jetzt erst denke ich, vielleicht müssen wir einen Anfahrtsweg machen. Darum habe ich auch noch ein bisschen mehr Material mit. Aber ich denke, wir machen den Anfahrtsweg relativ kurz und gehen nachher zu den Stiftshütten. Aber da kurz noch so ein bisschen ein paar Informationen, wo sind wir, wenn wir über die Stiftshütte reden. Wir sind im ersten Teil. Im hebräischen Aufbau der Bibel hat es 3 Teile, darum heisst sie auch Tanach, also Tora, 5 Bücher Mose, Neviim, Propheten. Und da gehören auch Geschichtsbücher dazu, die vorderen Propheten, vom Josua weg. Und nachher Ketuvim, die Schriften. Und der erste Teil, Tora, sind die 5 Bücher Mose. Je nachdem, wie man sagt, Genesis, Exodus, Leviticus. Und bei den Stiftshütten sind wir da, beim Auszug. Und im Buch Exodus, ein grosser Teil davon, behandelt Stiftshütten. Und dann auch noch ein bisschen die Opfer dann im 3. Buch Mose. Was heisst Exodus? Gott führt sein Volk raus, Auszug. Eigentlich aus Mitzrayim, von Zarar eng sein. Also wenn man das Wort Ägypten ein bisschen mit der Grundbedeutung von eng sein vergleicht, dann heisst es, Gott führt sein Volk aus der Enge raus in die Freiheit. Das ist das Ziel. Und er führt auch uns immer wieder aus der Enge von Sünde, von Ängsten, aus der Enge von unserem menschlichen, beschränkten Leben in seinen weiten Horizont hinein, in die Freiheit. Er schließt den Bund. Und das Interessante, also Gott führt das Volk nicht nur in die Freiheit, sondern er will eben auch bei ihnen wohnen. Den Gedanken haben wir schon gehört heute Morgen vom Andi. Das ist ein bisschen das Ziel. Fangen wir doch gerade mit einer kleinen Übung an, dass ihr ganz wach werdet. Schaut mal Exodus 5, Vers 1, 2. Mose 5. Besprecht mal kurz an euren Tisch, wieso hat Gott sein Volk eigentlich aus Ägypten geführt. Das ist der erste Grund, dass sie raus sind. Ihr denkt heute Morgen, wir könnten immer so die 6. diskutieren an einem Tisch, also so, dass ihr einmal in diesen langen Tischplatten 2 Gruppen macht. Leset einmal 2. Mose 5, 1 und überlegt, was ist der Hauptgrund gewesen, am Anfang zum Auszüchen? Wir haben dann hinten bei den Arbeitsblättern auf dem ersten Blatt hat es auch noch eine Linie, wenn ihr wollt, könnt ihr es hinschreiben. Ihr könnt auch weiterlesen im Vers 3 vor allem, ist auch eine Aussage. Zu welchem Schluss sind wir gekommen? Was war das Ziel? Fest feiern und dann? Im Vers 3? Opfern, genau. Also eigentlich ist das Ziel, wir wollen unserem Gott opfern. Und wir werden nachher noch sehen, die Grundbedeutung auch vom Wort Opfern ist eigentlich sich nähern. Also das Volk will eigentlich rausgehen, um Gott zu begegnen. Oder Opfern ist auch das Zeichen von der Anbetung, wir werden es heute Morgen auch sehen im Räucheraltar. Also das Thema ist, das Volk will in die Freiheit gehen, dass Israel in Freiheit Gott kann arbeiten. Also das ganze Geheimnis von der Stiftshütte hat eigentlich viel zu tun mit Gebet und mit Anbetung. Und mit Begegnen. Also Gott begegnen, festfeiern mit ihm, in seiner Gegenwart sein. Das ist das gleiche wie Gebet. Einfach in der Gegenwart von Gott sein. Um das geht es im Kern. Das ist der ganze Punkt eigentlich vom Auszug. Wir wollen gehen und unserem Gott opfern, ihm begegnen. Also seht ihr, der erste Teil ist Auszug. Durch die Plagen und dann auch durch das Passafest. Und dann der Bundesschluss. Und nachher der dritte Teil. Gott nimmt die Wohnung bei seinem Volk. Darauf zielt eigentlich der Auszug. Was hat es kurz auch noch rein, ob es interessiert, wenn er so war. Ich selber glaube, er war im Jahr 1446, wenn wir die biblischen Zahlen nehmen. Wir wissen, wenn die Grundsteinlegung war, 966 vor Christus. Und nach 1. Könige 6,1, nach den 480 Jahren vorher, kommen wir aufs 15. Jahrhundert. Also der Thutmosis III. Wäre dann auch der Pharao gsi, wo der Mose mit dem zu tun hat, also wo ihn zu sich genommen hat, den Hof, und nachher dann der Amenophis II., der Sohn, wo sie dann rausgegangen sind. Also da wäre der Mose aufgewachsen. Es passt gut mit den biblischen Zahlen. Meistens hört man ja, es ist 13. Jahrhundert der Ramses, aber wegen dem Namen Ramses. Also es ist nur eine Seitenbemerkung. Was euch interessiert, dann können wir noch weiter diskutieren in der Pause. Aber ich finde, wenn man die biblischen Zahlen anschaut, auch die Richterzeit mit diesen 300 Jahren, dann passt es besser ins 15. Jahrhundert als ins 13. Jahrhundert. Ich empfehle auch noch bei euch. Ist ja oft so, hört man den Pharao Ramses, den Pharao vom Auszug im 13. Jahrhundert. Aber es wird dann alles sehr knapp, dann wird die Richterzeit sehr, sehr dicht gedrängt. Also wenn man die biblischen Zahlen ernst nimmt, macht das am meisten Sinn. Also sind wir etwa im 15. Jahrhundert, in der Hochkultur der Ägypter, wo die gewaltige Bauwerke gemacht hat und Israel auch da beteiligt ist in der Sklaverei, eben auch in der Enge von dem Sklavenleben, für die Ägypter müssen bauen. Also wenn man da in Ägypten ist, oder auch da in Kairo im Museum, wenn man schaut, die Darstellung da, zum Beispiel die Schuhe, wer sieht dem an, dass das irgendwie 3000-jährige Schuhe sind? Es könnten irgendwelche Flipflops sein, wo vielleicht ein bisschen lange mehr getragen worden sind am Strand, so 20-jährige. Und auch diese Darstellung, also es ist eine unglaubliche Hochkultur gewesen. Und Gott ruft aus dem Umfeld, ruft sein Volk raus, aus Ägypten, ins verheißene Land. Und da im Bereich vom Sinai, von der Halbinsel, gibt er ihm die Offenbarung von dieser Stiftshütte. Das ist so das Umfeld. weiß nicht, ob ihr die Feste auch behandelt habt in dieser Serie. Jetzt habt ihr Pessach schon gehabt. Denn wir kommen ja, eben, es ist aus Pessach raus. Und jetzt haben wir gerade auch Pfingsten gefeiert. Und einfach kurz, dann machen wir es kurz, haben wir ja behandelt. Also es hat eben das Lamm, wo dann wie Jesus ist, wo wir das Ganze essen müssen, so wie Israel das Ganze gegessen hat. Der Paulus dann auch sagt, wir müssen das ganze Lamm essen. Und das Blut vom Lamm, das oben und auf der Seite eine Tür gestrichen haben, und was eigentlich mit dem Kreuz, also mit diesen drei Blutflecken an der Tür, wir wissen nicht genau, wie sie es gemacht haben, aber es gibt eigentlich ein Kreuz, seht ihr? Das Kreuz mit dem Blut vom Lamm, das uns eben rausführt, auch dass wir ihm begegnen können. Und dann eben auch rein in seine Gegenwart, da kommen wir drauf, bei der Tür dann von der Stiftshütte. Das ungesäuerte Brot, die bitteren Kräuter. Daraus hat sich dann auch eine Tradition entwickelt von dem Sederabend bei den Juden, wo geheimnisvoll ist. Wir wissen nicht genau, ist es zur Zeit von Jesus schon gewesen oder nicht. Wie hat Jesus Pessach gefeiert mit seinen Jüngern? Also hat er nur die Elemente gehabt, die da in der Bibel erwähnt sind? Hat sicher das ungesäuerte Brot gehabt und Kräuter? Oder hat es schon die anderen Elemente, die es heute auch gibt? Aber es ist schon interessant, auch heute, wenn die Juden Pessach feiern, sie trinken viermal aus dem Kelch trinken. Und der Kelch, den sie nach dem Essen nehmen, ist der Kelch der Erlösung. Und Jesus nimmt dann auch, das heisst, den Kelch nach dem Mahl und hat getrunken aus dem Kelch. Und eben heute in der Tradition ist es der Kelch der Erlösung, an dem Sederabend, wo man trinkt und weiss, durch das Blut vom Lamm bin ich eben befreit, komme ich raus in die Freiheit. Und dann hat Jesus auch das ungesäuerte Brot genommen, die Matze, und hat es gebrochen und hat ihm eine neue Bedeutung gegeben, gesagt, ich bin das Brot. Und das ist auch interessant, das wissen wir auch nicht so genau, wenn sich die Tradition entwickelt hat im Judentum heute. Das Brot, das man heute nimmt, könnt ihr auch kaufen, in der Migros zum Teil, dort in den Quartieren, wo auch Juden wohnen, oder können bestellen auf dem Internet. Also heutige Matzen, die müssen, dass sie koscher sind, müssen sie solche Linien haben und sie müssen Löcher haben. Und keiner weiß, wieso, ist so eine Tradition, die sich entwickelt hat. Aber es ist ein super Anknüpfungspunkt, oder auch heute für die messianischen Juden, zu sagen, sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Also er ist das. Er ist für uns durchbohrt worden. Er hat die Striemen auf sich genommen. Und er sagt ja auch, ich bin das Brot vom Leben. Oder er bricht die Matze. Es ist auch interessant, dass die mittlere Matze von diesen drei Matzen auf dem Sedertisch, die heisst Afikomen, weiß man auch nicht genau, wie, wieso und was es bedeutet, heisst, ich bin gekommen, das wäre eine Bedeutung. Und dann Jesus ist der, der sagt, ich bin gekommen für euch. Und dann wird im Verlauf des Sederabends die gebrochen und die Hälfte wird versteckt. Und die Kinder müssen die suchen nach dem Essen und dann holt man die wieder. Und das sind alles Bilder, oder, wo stark Jesus, der gekommen ist, der zerbrochen worden ist. Und das, sein Leben ist verborgen gewesen mit Gott, oder, und halb sichtbar, irgendwie halb verborgen. Und er ist es eben, das Brot, das uns in Freiheit bringt. Und so gehen wir dann raus, eben Exodus, und kommen dann auch ins Buch Levitikus, wo wir heute auch noch kurz gesehen. Das Levitische ist vielleicht das Buch in der Bibel, das man am wenigsten gerne durchliest. Und trotzdem auch spannend, wenn wir mal schauen, es geht um Reinigung und Heiligung, sind zwei Teile. Und in der Mitte ist der grosse Versöhnungstag, der Yom Kippur. Und wenn ihr jetzt die Bibel, eigentlich die Tora anschaut, dann habt ihr fünf Bücher und im mittleren Buch wiederum in der Mitte der Versöhnungstag. Also es ist wie das Zentrum der Tora ist der Yom Kippur. Der grosse Versöhnungstag, wo Gott uns versöhnt hat. Und das zeigt auch wieder, es ist wie das Zentrum vom Gesetz. Wir werden heute auch noch drauf kommen. Es ist eben auch ein Zeugnis. Es ist nicht nur das Gesetz, sondern das Zeugnis von den Taten von Gott. Und das Zentrum ist die Erlösung. Das Kreuz, der Yom Kippur, das Gott uns angenommen hat. Und das ist eigentlich auch das Geheimnis der Stiftshütte. Er hat uns erlöst und wir können reinkommen. Bevor wir jetzt die Stiftshütte anschauen, wenn ihr dann noch weiterlesen im Buch Numeri, da seht ihr, wie das Volk Israel unterwegs war, also im vierten Buch Mose, in der Wüste. Sie haben sich auf vier Seiten von dem Zelt angeordnet. Also es ist vielleicht auch nicht mit sicher da im ganzen Bereich irgendwie gesiedelt mit dem Zelt, aber grundsätzlich, wenn ihr die Zahlen mal anschaut, auch die Verhältnisse, dann haben wir da beim Stamm Benjamin, Manasse, Ephraim, haben wir die kleinste Gruppe und gegenüber Juda, Issachar, Sebulon die größte und dann je ungefähr zahlenmässig zwei gleiche Gruppen da links und rechts, also dass wir wieder ungefähr eine Kreuzform haben. Also wie beim Pessach, oder mit dem Blut vom Lamm, das Kreuz an der Tür, haben wir auch da in der Wüste, also das ganze Volk geht in Formation von einem Kreuz, oder ins verheißene Land, aus der Enge raus, aus Ägypten, und im Zentrum von dem Kreuz ist wiederum die Stiftshütte. Ist das nicht interessant? Also das ganze, eben das Neue steckt im Alten. Wir haben die Serie, wo wir gerade dran sind, und in dem Sinn, wenn wir jetzt auch einen Blick auf die Stiftshütte werfen, von dem Geheimnis her, haben die Vers sicher auch schon angeschaut, im 1. Korinther 10, ist für eure Serie also ein bisschen wie ein Schlüssel, wo der Paulus das erklärt. Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer. Also der Paulus sagt, ganz Exodus geschehen, ist alles ein Bild für uns. Also eben das Rauskommen aus der Sklaverei, aus der Enge und dann durchs Wasser, wie die Taufe, die Freiheit, Bekehrung, Hinwendung zu Jesus und dann in die Freiheit hineinkommen, das Verheißen, das er hat. Es gibt ja dann nochmal einen Durchgang durch den Jordan, so nochmal durchs Wasser muss und dann ins Verheißen hineinkommt. Und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen, Männer, und denselben geistlichen Trank getrunken, auch das Wasser auf dem Fels. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Also ich habe einmal einen Iraner getroffen, der einen Traum hatte, von einem weissen Mann, in einem weissen Kleid, und der ist auf einem Fels gestanden. Und dann ist er nachforschen, als er das gelesen hat im Korintherbrief, hat er plötzlich gemerkt, ah, der weisse Mann, das ist Jesus. Und der Fels symbolisiert Jesus. Also Gott hat in dem Traum die gleiche, wir können sagen, typologische oder symbolische Sprache genommen, die er in der Bibel braucht. Also all diese Elemente im Alten Testament deuten uns auf Jesus hin. Und nicht nur das ganze Exodus, sondern auch die Stiftshütte, der Hebräerbrief, redet davon. Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Also die Stiftshütte auf der Welt ist ein Bild von der wahren Stiftshütte. Das ist alles eine wahre Realität im Himmel. Also es sind nicht einfach nur Sachen, die nur symbolisch sind, sondern sie redet von einem wahren Tatbestand im Himmel sozusagen. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht Priester, weil da schon solche sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Sie dienen aber nun dem Abbild und Schatten des Himmlischen. Also die Stiftshütte ist wie ein Abbild und ein Schatten vom Himmlischen, wo natürlich auch auf die Welt kommt, Jesus denn. Wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er die Stiftshütte errichten sollte, sie zusprach er, dass du alles machst nach dem Bild, das ich dir auf dem Berg gezeigt habe, oder das sich dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Also der Mose hat das gemacht nach dem Bild, wo Gott ihm gezeigt hat. Ich finde es interessant, dass der, wo das denn ausgeführt hat, das Bild, der Bezalel, oder der Künstler, ist ja sowieso interessant. Der erste Mann im Alten Testament, was heisst, er ist mit dem Geist von Gott erfüllt gewesen, ist ein Künstler gewesen. Also es ist, also Gott hat auch Kunst gewählt, um seine Worte zum Ausdruck zu bringen. Er heisst, Gottes Geist hat in ihm gewohnt. Ist natürlich ein Unterschied oder, zu unserer Realität von Pfingsten her, wo der Andi einmal das wunderbare Bild gebracht hat, wir sind jetzt die mobilen Tempel vom Heiligen Geist, also wo die Wirklichkeit von dem heute Morgen in uns ist bleibend durch den Heiligen Geist. Im Alten Testament ist der Geist auf die Leute gekommen, aber es heisst vom Bezalel, er ist erfüllt gewesen von dem Geist. Und Bezalel heisst im Schatten Gottes, also Bezalel. El ist Gott und Zal ist der Schatten und Bö im. Also Bezalel heisst der, der im Schatten von Gott ist. Also in seinem Schatten sitzt sozusagen. Und da der Hebräerbrief sagt, eben die Stiftshütte ist der Abbild und der Schatten vom Himmlischen. Interessant, nicht? Und so heisst der, der es macht, heisst sogar so, im Schatten von Gott. Und er ist dann der, der das alles anfertigt. Also wir können jetzt heute Morgen, wenn wir die Stiftshütte anschauen, 2. Mose 25, könnt ihr es mal aufschlagen, wenn ihr eine Bibel habt. Es gibt ja zuerst die Passage ab Kapitel 25, wo der Mose auf dem Berg ist und das Modell sieht von der Stiftshütte. Und nachher kommt Abfall, goldiges Kalb, die Geschichte, und der Mose will Gottes Herrlichkeit sehen. Und der Bau von der Stiftshütte kommt dann im Kapitel 35 bis 40. Also wir haben eigentlich zweimal die Schilderung über die Stiftshütte. Einmal die Vision, die der Mose sieht auf dem Berg, und dann die Realisierung. Also in 25 bis 31 die Vision auf dem Berg und dann im zweiten Teil 35 bis 40 der Bau von der Stiftshütte. Und wir schauen heute Morgen vor allem den ersten Teil an. Wir schauen ein bisschen beide Teile, aber der erste Teil, wo Gott an Mose die Vision zeigt. Eben das Abbild von der himmlischen Sache. Auch im Hebräer 9 nochmal, die zweite Stelle. So mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selber aber müssen bessere Opfer haben als jene. Also auch im Hebräer 9 heisst es, die ganze Stiftshütte ist eigentlich ein Abbild von dieser himmlischen Wirklichkeit. Ich denke, wenn ihr durchlesen, so durch 2. Mose, wieso alles doppelt, also zuerst Vision und dann zum Teil wirklich wörtlich, wie sie es umgesetzt haben. Aber ich finde, es redet auch zu uns, meine, es ist etwas von Gott, eine Vision zu empfangen und auch einen Plan. Und es ist etwas anderes, das umzusetzen. Oder? Also oft bleibt es leider bei der Vision. Also Gott zeigt uns Pläne und wir setzen es nicht um. Aber da sehen wir, sie haben es gesehen, den Plan, und sie haben es auch umgesetzt. Also es ist in Tat umgesetzt worden. Im Kapitel 25, im Vers 9, genau nach dem Bild, das ich dir von der Wohnung und ihrem Gerät zeige, sollt ihr es machen. Da ist das Wort Bild, also Tafnit, wo eigentlich auch so wie Bauplan heissen kann. Also Gott gibt einen genauen Bauplan, zeigt ihn Mose und sie haben es auch umgesetzt. Aber den Gedanken können wir auch mitnehmen, wenn Gott uns eine Strategie zeigt, dass wir es dann auch umsetzen. Gut, und sie haben die Stiftshütte dann bauen. Was ist der Name von dieser Stiftshütte? Eine Bezeichnung, auch wenn ihr zum Beispiel nachschaut, im Kapitel 27, 2. Mose 27, Vers 21, da heißt es Zelt der eigentlich Zusammenkunft, also in Stiftshütte. Jetzt bei Luther steht immer Stiftshütte, im Hebräischen heißt es Ohel Moed. Ohel ist Zelt und Moed kann Verschiedenes bedeuten. Also wenn ihr mal nachschaut, im Jesaja 14, Vers 13, es ist der Berg von der Versammlung. Dort heisst es auch der Har Moed, der Berg von der Versammlung. Oder im Hosea 9, 5, dort ist es der Viertag, der Tag von der Versammlung. Also Ed ist eigentlich Zeit, die festgelegte Zeit, aber es ist so ein Treffen. Ich finde es eine schöne Übersetzung, Zelt der Zusammenkunft. Also der Ohel Moed, das Zelt, wo man eigentlich zusammenkommt, nicht nur miteinander, sondern auch mit Gott. Und heute Morgen, wenn wir jetzt ein bisschen das Modell anschauen vom Negev, der Timna-Park, die haben dort eine Stiftshütte aufgebaut, mehr oder weniger maßstabsgetreu, ich glaube, ein bisschen kleiner. Es gibt ja in Winterthur gibt's auch noch ein Stiftshütte-Modell. Hat jemand vorher das schon mal gesehen? Aber es steht immer noch da in Winterthur, irgendwo in einem privaten Haus. Es gibt auch ein tolles Buch, also schon ein älteres Buch. Da seht ihr ein Bild, könnt ihr nachher noch anschauen. Von dem Modell, ich jetzt denke, wir bleiben heute bei diesen Bildern, die ich da mal gemacht habe im Negev. Also hat die Stiftshütte ausgesehen, also etwa 25 x 50 Meter gross war sie. Sie war umzäunt. Es war ein Vorhof, der Eingang, der Brandopferaltar, dann das Waschbecken und dann ist das Zelt gekommen, wo zwei Teile war, das Heiligtum und das Allerheiligtum. Im Heiligtum Menorah, der Tisch mit dem Schaubrot und der Räucheraltar und dann das Allerheiligtum mit der Bundeslade. Jetzt heute Morgen habe ich gedacht, wir gehen also wie im persönlichen Weg, also von außen nach innen und wir gehen dann 7 Stationen vorbei, Eingang, Brandopferaltar, Waschbecken, siebenarmige Geleuchtete, Schaubrot, Räucheraltar und Bundeslade. Und wir nehmen das so wie einen Weg auch für uns. Also wie führt uns Gott von außen ins Heiligtum? Wir können sagen, in seine Gegenwart, in seine Herrlichkeit. Wir können sagen, in die Reife oder in die Ruhe im Hebräerbrief. Also ein bisschen auch die Stiftshütte als ein Modell für unseren Weg mit Gott. Zuerst, dass die Stiftshütte überhaupt gebaut werden können. Oder vielleicht noch eine Frage, gerade vorne weg, bevor wir die Stiftshütte anschauen. Was ist denn mit dem Zelt, das der Mose gebaut hat, zwischen diesen zwei Teilen? Oder wo er die Vision empfangen hat? Und bevor er sie gebaut hat, heisst es in 2. Mose 33, im Vers 7, Mose nahm das Zelt und schlug es draußen auf, fern von Lager, und nannte es Stiftshütte. Auch wieder der gleiche Begriff, oder? Ja, Ohel Moed, so Zelt von der Zusammenkunft. Und wer den Herrn befragen wollte, musste herausgehen zur Stiftshütte vor das Lager. Also offensichtlich, ich persönlich glaube, es hat zwei Zelter gegeben. Also eins, wo der Mose einfach genommen hat und aufgeschlagen hat. Und vor dem Lager aus, wo er mit Gott war. Und nachher die Stiftshütte, also wo Gott auch war. Aber wir kriegen es fast nicht zusammen, die beiden Zelte, eben das eine vor dem Lager und das andere im Lager, wenn wir nicht davon ausgehen, dass es zwei gewesen sind. Und das ist auch ein Geheimnis. David hätte am Schluss auch einfach ein Zelt aufbauen und hat die Stiftshütte rein tun in Jerusalem. Oder hat er nur also die Stiftshütte Bundeslade rein tun. Und hat eigentlich ein einfaches Zelt gehabt. Und das heisst dann im Amos, also Gott wird die Hütte von David wieder erneuern. Und in der Apostelgeschichte 15 wieder beim Apostelkonzil. Also was Gott jetzt macht unter uns, dass einfach die Heiden reinkommen können, heisst, es ist die Wiedererrichtung von der Hütte Davids. Also es ist eigentlich ein viel einfaches Zelt nochmal. Und ich glaube, der Mose hat das auch schon gelebt. Er hat einfach ein Zelt gehabt und ist dort drin gewesen, ist Gott begegnet. Oder er ist ja nicht der Priester gewesen, wie sein Bruder, der Aaron. Und der Josua war immer in dem Zelt gewesen. Also ich glaube, der Mose hat auch in dieser Realität gelebt. Einfach von dem einfachen Zelt, wo Gott gewohnt hat. Und das ist auch Gnade. Wir können einfach hineinkommen. Oder? Der Vorhang ist zerrissen. Und trotzdem schauen wir uns jetzt auch das Zelt noch an mit diesen Schritten. Also um das überhaupt zu bauen, hat der Mose müssen ein Opfer erheben. Und wenn ihr nachschaut, Exodus 25 im 2. Vers, das ist das erste, wo Gott sagt, sage den Israeliten, dass sie für mich eine Opfergabe erheben von jedem, der es freiwillig gibt. Jetzt das Wort für Opfer, es ist so ein bisschen ein Hebopfer, also etwas, wo man ihm erhebt. Und so soll die Stiftshütte sein. Also die Stiftshütte insgesamt ist etwas, wo zu Gott erhoben wird. Und es ist freiwillig. Das wird auch nachher später wieder betont. Es ist freiwillig, sind die Beiträge gekommen für die Stiftshütte. Wenn ihr dann schaut bei der Umsetzung, später im Kapitel 36, ist so viel reingekommen. 36, Vers 5, sie sprachen zu Mose, das Volk bringt zu viel, mehr als zum Dienst dieses Werkes nötig ist, das der Herr zu machen geboten hat. Und dann sehen wir auch im Kapitel 35, Vers 5, erhebt von eurem Besitz eine Opfergabe, auch dort heisst es wieder freiwillig bringen. Und ich finde, also wir können die Stiftshütte ganz verschieden anschauen. Wir schauen es heute Morgen auch für unseren persönlichen Weg an, von außen nach innen. Aber es ist natürlich auch ein Bild für die Gemeinde, eben das Zelt von der Zusammenkunft. Und der Petrus sagt dann im Petrusbrief, wir sind Gemeinde, also das Haus aus lebendigem Stein. Und wenn wir jetzt für den Gemeindebau die Zusagen nehmen, finde ich eine wunderbare Verheißung. Also es ist freiwillig und so auch, oder was zu der Gemeinde kommt, vom Zehnten, also was man freiwillig bringt, mehr oder weniger freiwillig, je nach Modell, aber trotzdem, das ist unsere Herzensentscheidung. Also wir bringen etwas und wir wollen und auch die Verheißung, es kommt so viel rein, dass es genug hat. Ich glaube, da können wir uns auch daran festmachen, an dem, also Gott hat gesagt, für sein Haus, er schaut auch, dass das Zeug reinkommt, dass es gebaut werden kann. Und dann, wenn ihr nachschaut im Kapitel 25 ab Vers 3 oder auch im Exodus 35, 5 bis 9, es werden die 14 Grundbestandteile zusammengebracht. Also Gold, Silber, Kupfer, blauer, roter Purpur, Scharlach, feine Leinwand, Geissenhaar, Widerfell, Dachsfell, Akazienholz, Öl für die Lampe, Spezerei, Salböl, Räucherwerk, Onyxstein, Das sind so Grundbestandteile. Also die Edelsteine heißen für den Priesterschutz. Also die Grundbestandteile sind gebracht worden und daraus hat dann der Bezalel können schaffen. Also Gott bringt das, was nötig ist. Es ist freiwillig. Auch gerade am Anfang, Kapitel 25, da sagt Gott das Ziel. Also bevor er genau erklärt, was machen wir eigentlich, sagt das Ziel. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Den Gedanken haben wir jetzt heute schon gehört. Er zieht sich durch die ganze Bibel. Oder der Noah, das Wort kommt von Nuach, Noach, Ruhen. Der Noah, das kommt die grosse Flut und dann schickt er Tauben aus und sie sucht eigentlich einen Platz, wo sie bleiben kann. Und der Noah wartet so lange, bis Tauben den Platz gefunden hat und bis sie Ruhe kann. Und Noach heisst auch Ruhe. Also es geht irgendwie darum, wo kann Tauben bleiben, Gegenwart von Gott, sein Geist. Und wo Jesus seine ersten Jünger beruft, Johannes schreibt so schön, im Johannes 1, Vers 38, der Andreas hat ihn gefragt, und Johannes, die ersten Jünger, wo ist der Ort, wo du bleibst? Und im Griechischen ist da auch wieder das Wort bleiben. Und dann sagt er, kommt mit, ich zeige es euch. Also die Jünger haben gemerkt, es geht darum, Gott will sich einen Ort suchen, wo er bleiben kann. Und aber Jesus heisst ja, das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Oder Johannes 1, ja, wie das Bild von der Hütte, von der Stiftshütte. Also in Jesus ist der Ort und dann kommt die Taube ja auf ihn bei der Taufe und bleibt auf ihm. Also Jesus selber ist der Ort, wo Gott gefunden hat, wo er bleiben kann. Und wir auch als seine Jünger. Oder ist ja unsere Berufung, dass wir Gott den Ort schaffen, wo er bleiben kann. Also vielleicht haben wir Bill Johnson schon reden gehört über die Taube, wie Jesus, stellt euch vor, ihr habt die Taube auf eurer Schulter und wie würden wir leben, im Bewusstsein, wir müssen den Ort schaffen, dass die Taube bleibt auf meiner Schulter. Also ich schaffe im Heiligen Geist so Raum in meinem Leben, dass seine Gegenwart bleibt auf mir. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis. Durch die ganze Bibel bis zum Schluss, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, oder Offenbarung 21, in der Ewigkeit haben wir dann mit Erfüllung. Und natürlich, wir haben das Laubhüttenfest, wo auch das zum Ausdruck bringt, wo erinnert immer an die Zeit, wo das Volk Israel jedes Jahr gefeiert hat und sich auch eine Laubhütte gemacht hat. Und das heisst im Alten Testament, es ist das Fest. Also das Fest, das an die Wirklichkeit erinnert. Eigentlich ist es das Fest der Inkarnation. Also Gott kommt und nimmt Wohnung unter uns. Wahrscheinlich ist Jesus auch am Laubhüttenfest auf die Welt gekommen. Wir wissen es nicht genau. So ein bisschen die messianischen Juden rechnen das aus. Also redet sicher davon, das Laubhüttenfest. Oder Johannes, Gott ist Fleisch geworden und hat unter uns gezeltet. Gut, dann haben wir den Pfarrhof um die Stiftshütte herum. 100 Ellen in der Länge, 20 Säulen da aussen und 50 Ellen in der Breite, 10 Säulen in der Breite, also 60 Säulen, die das Heiligtum umgeben haben. Aus Akazienholz sind die. Überhaupt, Akazienholz ist sehr hartes Holz. Die griechische Übersetzung sagt einmal unverderbliches Holz, wenn Akazienholz steht im Hebräischen. Also es ist sehr hart, es ist sehr beständig. Das macht es auch schwierig zum mit dem Schaffen, oder? Sehr verknarzt. Und es ist dunkel, beständig, also noch härter als Eichen. Und ist ein Bild sicher für uns Menschen. Also wir sind auch so verknarzt und sehr hart. Wahrscheinlich der härteste Baumaterial, das Gott sicher suchen konnte. Und auf die Stiftshütte, das meinen dann das Holz, oder? Und vieles wird dann auch mit Gold überzogen oder mit Kupfer, wie auch immer, wir sehen es dann. Und es ist sicher, also wir können die ganze Stiftshütte anschauen als ein Bild für Jesus, weil er die Hütte ist, oder? Wo Gott drin wohnt. Und das heisst in dem Sinn, Jesus ist ganz Mensch geworden, auch Akazienholz, oder auch ein Bild für uns. Also Gott nimmt uns Menschen und behandelt uns, oder braucht uns. Und macht uns, also wir sind auch wieder immer in der Säule, wir sehen es dann auch, innen dran hat Säule. Er macht uns zu diesen Bestandteilen, auch am Haus innen dann. Er hat Füße aus Kupfer bei diesen Stangen. Also es ist immer so ein bisschen bei dieser Auslegung, ich finde, die Bibel leitet sich selber aus. Und also Kupfererz ist natürlich das Material, das durchs Feuer gegangen ist. Also das Kupfererz. Und Was bedeutet Kupfer? Es hat irgendwie sicher zu tun mit dieser Reinigung oder auch vom Opfer, das Feuer durchgegangen sein. Und bei gewissen Sachen muss man auch ein bisschen sagen, wir wissen es einfach nicht. Also, oder es gibt verschiedene Ansichten, was welches Detail kann bedeuten. Ich denke, es kann uns auch immer wieder verschieden inspirieren. Was ich interessant finde, wenn man von außen dran schaut, die Stiftshütte ist eigentlich sehr unscheinbar. Also wenn man so ankommt, man sieht nur Weiss. Und wenn man jetzt die Stiftshütte als ein Bild für den Glauben nimmt, dann haben wir eigentlich, ich glaube, als Geheimnis vom Glauben, aber wenn wir unseren Kollegen erzählen, die vielleicht nicht so einen Zugang haben zum Glauben, ich finde, oft ist es schwierig, weil von außen wirkt es oft unscheinbar. Oder? Auch das Geheimnis von der Stiftshütte, vom Glauben, aber die Sache mit Jesus, so von außen gesehen, finden die Leute, ja, was hast denn du mit Jesus und ist doch langweilig und wieso überhaupt? Und man muss wie reingehen, dass man die Schätze von der Stiftshütte sieht. Also so, man sieht ein bisschen was vom Haus, aber ich sehe nichts vom ganzen Geheimnis da. Ich sehe keinen einzigen Gegenstand außer Tür. Und ich glaube, das redet auch davon, wir müssen reingehen. Also wir müssen durch die Tür reingehen. Und Jesus braucht natürlich das Bild von der Tür. Er sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Und dann wir können nachher noch diskutieren über das Ein- und Ausgehen. Wieso müssen wir durch Jesus reingehen und rausgehen? Oder in der Offenbarung 3,20, ich stand vor der Tür und klopfe an. Oder wenn man von Herzen glaubt, mit dem, wird man gerecht. Also die Tür hat sicher zu tun mit dem Reingehen auch in Glauben. Es hat verschiedene Farben gehabt. Das ist jetzt eine unspektakuläre Darstellung von diesen Farben. Wir können nachher das Modell noch anschauen. Wo es auch ganz schön kunstvoll verzierte Tür da aussen dran hat. Es sind die vier Farben, die uns immer wieder begegnet in den Stiftshütten. Wir haben blauen Purpur. Kehelet heisst es auf Hebräisch. Wir müssen so ein dunkles, leuchtendes, fast violett vorstellen, so intensiv blauen Purpur. Also wie der Himmel im Orient. So die Farbe kann haben. Und also blau redet von dieser himmlischen Realität. Ich glaube, die vier Farben reden irgendwie auch von den vier Evangelien, die wir haben. Also Zugang zu Jesus und Zugang ins Geheimnis vom Glauben haben wir zuerst einmal über die Evangelien. Und wir haben, was denken wir, wer ist blau? Die Realität vom Himmel? Johannes, genau. Ich glaube, also eben, wir wissen es nicht, aber es ist interessant, es gibt vier Evangelien. Es steht nie in der Bibel, es bedeutet das. Also auch der Hebräerbrief, gewisse Sachen deutet er, andere lässt er wie offen. Aber ich denke, es gibt uns die Freiheit zum Weiterdenken. Und wenn man jetzt diese vier Farben nimmt für die Evangelien, hätten wir blau, Johannes, der Blick vom Himmel. Dann haben wir Purpur, roter Purpur. Das wäre am ehesten der Matthäus, wo Jesus als König stark bezeichnet, auch die königliche Linie schon im Stammbaum betont. Interessant, dass Jesus den Purpurmantel anlegt bei der Kreuzigung. Also sie tönt in Kleider in roten Purpur und am Kreuz steht nachher also Jesus von Nazareth, König der Juden. Also mit dem roten Purpurmantel ist auch der Aspekt vom König verbunden. Wenn ihr nachher das Buch leset vom Hans-Jörg Kegi, er vergleicht es auch mit dem venösen Blut, also, und bringt ins Bild von der Liebe. Kann man sehen, hat sicher auch zu tun, zum König kommen oder so ein Lied, auch in die Liebe hineinzukommen. Aber ich denke, primär ist es der Purpur, der König. Dann haben wir das andere Rot, wo eben eher wie das arterielle Blut ist, Scharlachrot, oder Karmesin heisst die gewissen Übersetzungen. Das ist das Opfer. Eben das pulsierende Blut, knallrot, und das ist am ehesten der Markus, oder, wo eigentlich hat jemand gesagt, es ist eigentlich eine Passionsgeschichte mit einer langen Einleitung. Die Hälfte von Markus ist Kreuzigung, Passion 1 bis 8, die Einführung, und dann 8 bis 16 Passionsgeschehen. Der Markus, wo Jesus als der Opferstier hat. Jesus, der geopfert wird. Das heisst eigentlich von der Bedeutung her, Karmesin Wurm, also hat etwas zu mit der Ohnmacht. Also irgendwo, so Jesus hat sich selber ohnmächtig gemacht und ist Opfer geworden. Und dann am Schluss noch Weiss, Baumwolle oder Byssus, der Lukas, der immer wieder betont, Jesus ist Mensch. Dann hätten wir die, ich denke, die Farbe redet auch von dieser verschiedenen Wirklichkeit, was Jesus macht. Er ist der, der vom Himmel kommt, blau, der ganz Mensch wird, Weiss, der unser König ist, purpurrot und uns erlöst. das arterielle Rot. Gut. Jetzt haben wir noch 2 Minuten Zeit. Fangen wir mal noch an, kurz bevor wir dann in die Pause gehen, einmal noch über die Tür zu diskutieren in der Gruppe. Oder sollen wir nach der Pause? Sollen wir jetzt Pause machen und nachher einsteigen? Gut. Ich habe ein paar Fragen. Es ist auch ein Beispiel noch. Ich habe noch so ein quasi Übergabegebet noch abgedruckt anhand von dem Bild von Johannes 10. Also ich denke, die Tür Johannes 10 greift das Bild auf von der Tür. Und könnt ihr euch auch noch fragen in der Gruppe, wir haben Jesus die Tür geöffnet zum Leben, aber es gibt ja auch immer wieder neue Herzensbereiche, wo wir noch mehr öffnen können. Wo könnte auch heute Morgen Jesus uns anfragen, öffnen wir noch ein bisschen mehr. Also auf den Arbeitsblättern nach der Folie auf Seite 1 hat es noch so ein paar Anregungen zu dieser Tür.